Ja, ich komme aus der Kommunalpolitik, habe ich fast 7, 7,5 Jahre gemacht. Von daher, das ist eine wichtige Art, Politik zu machen, weil man nah dran ist an den konkreten Problemen. Man lernt genau hinzuschauen, man lernt aber auch zuzuhören. Ich würde sagen, dass meine Erfahrung, 25 Jahre Richter am Sozialgericht, mein Auge für soziale Problemlagen sehr geschärft hat. Und ich vertrete grundsätzlich die Auffassung, dass man als Politiker, egal in welchem Alter, immer noch mal nachdenken muss, ob die eigene Position gut begründet ist.
2017 haben Sie bereits einmal für den Bundestag kandidiert und sind jetzt ja auch schon 4 Jahre im Bundestag gewesen. Was ist der Grund, dass Sie jetzt sich denken, ich trete überhaupt oder ich trete erneut an?
Ja, ich habe noch ein paar Baustellen, die habe ich aufgemacht und noch nicht abgearbeitet. Das eine ist mein großes Projekt Verkleinerung des Deutschen Bundestages durch Änderung des Wahlrechts. Da habe ich ja zusammen mit FDP und Grünen einen Vorschlag vorgelegt, an dem ich weiter festhalten will. Aber es geht auch um die Bekämpfung des Lobbyismus. Und ein drittes Thema, das mir als Juristen sehr wichtig ist, ist gegen die permanenten Strafrechtsverschärfungen ohne wissenschaftliche Überprüfung vorzugehen. Auch da müssen wir mal genauer hinschauen.
Wir haben 3 etwas größere Themenblöcke, die wir zusammen abarbeiten wollen in den nächsten Minuten. Wir wollen anfangen mit dem Block der studentischen Themen und da geht es als erstes natürlich um die Pandemiesituation an Hochschulen, die natürlich immer noch allgegenwärtig ist. Und ja, die Zustände in der Lehre an Hochschulen sind in der Politik und Gesellschaft in den vergangenen 1,5 Jahren deutlich weniger angesprochen worden als die Zustände an anderen Bildungseinrichtungen, zum Beispiel Schulen. Da ging es ja oft um Tests für SchülerInnen und LehrerInnen und ganz, ganz wichtig auch Öffnungskonzepte. Was ist für Sie der Unterschied zwischen diesen beiden Einrichtungen Schule und Universität in dieser Entscheidung?
Ja, ich kann auch nicht ganz verstehen, dass die Universitäten dort von der Landespolitik, die ja eigentlich zuständig ist, so vernachlässigt wurde. Natürlich ist der kleine Unterschied der, dass wir es an den Universitäten mit Studierenden haben, zu tun haben, die sich selber äußern können, die ihre Forderungen auf die Beine stellen können. Das ist ja eigentlich etwas, wo wir politisch für kämpfen, dass man sich selber organisiert und selber seine Interessen auch gegenüber dem Raum der Politik durchsetzt.
Finden Sie es denn gerechtfertigt, dass jetzt zum Beispiel die letzten 1,5 Jahre wenig drüber gesprochen wurde und viele einfach in Distanz die ganze Zeit ihre Uni-Vorlesung hatten?
Nein, ich finde das nicht in Ordnung und ich habe selber 2 Kinder, die studieren, nicht in Bielefeld, aber wenn ich mit denen spreche, die sind vollkommen abgenervt, um es mal klar zu sagen.
Schulen sind ja schon wieder in einem normalen Umfang geöffnet. Die Universitäten sind da deutlich vorsichtiger. An der Uni Bielefeld soll es im Wintersemester 21/22 ungefähr 30% Präsenzvorlesung oder Veranstaltungen geben. Der Plan für das Sommersemester 2022 ist, da wieder in vollständige Präsenz zu gehen. Soweit der Plan. Ist dieses Zögern für Sie nachvollziehbar, auch wenn ja die Impfquote unter Studierenden schon sehr hoch ist?
Nein, das Zögern ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar und in der Tat, das wäre die Frage an die FDP-Bildungsministerin, warum sie da nicht schon viel früher mit den Universitäten in der Selbstverwaltung gesprochen hat.
Noch ein Punkt, bei dem wir auf die FDP eingehen können, ist das BAföG. Denn zum Beispiel die FDP fordert, wie die Linke auch, ein elternunabhängiges BAföG. Die SPD will zum Beispiel vor allem digitale Anträge beim BAföG fördern und vereinfachen. Was genau will Ihre Partei am BAföG verändern oder auch vereinfachen?
Ja, wir wollen natürlich in der Tat das elternunabhängige BAföG. Das heißt, jede Studierende ist damit antrags- und bezugsberechtigt. Wir wollen keine Kreditierung. Wir wollen, dass egal welches Elternhaus ich habe, ich immer in der finanziellen Lage bin zu studieren, weil wir nehmen den Kampf auf um die schlauesten Köpfe in diesem Land und die hängen nicht davon ab, was meine Eltern beruflich gemacht haben.
Letztendlich muss man sich ja vielleicht auch stellen, wie gerechtfertigt ist ein Geld, das letztendlich nur noch, ich meine in Ihrem Wahlprogramm steht, 8% bekommen nur noch den höchsten BAföG-Satz. Wie gerechtfertigt das am Ende auch ist, dass es dann so ein Geld gibt, wenn es nicht für alle zugänglich ist?
Ja, das ist eine Katastrophe. Also ich bin selber 60 Jahre alt. Als ich angefangen habe zu studieren 1982, da war die Mischung unter den Studierenden noch eine ganz offenere. Da gab es ganz viele Studierende aus Elternhäusern, die eben nicht finanziell sehr gut gestellt waren. Die konnten sich das damals noch leisten. Und wenn da etwas sich in diese 8%-Richtung entwickelt hat, dann ist das ein Versagen der Politik.
Noch etwas, was mit Geld zu tun hat, sind ja alle Formen von Studiengebühren. Die sollen laut ihrer Partei abgeschafft werden. Also auch der an der Uni Bielefeld existierende Semesterbeitrag. Gut 320 Euro beträgt der für dieses Wintersemester. Etwas mehr als 100 Euro davon gehen an das Studierendenwerk und den AStA. Und meine Frage an Sie, wie soll das Studierendenwerk finanziell denn gestärkt werden, wenn diese Säule wegfällt, der Studiengebühren oder dem Semesterbeitrag?
Ja, kleiner Vorschub. Natürlich wollen wir diese Gebühren auch deshalb abschaffen, weil am Ende des Tages jeder sich genau durchrechnet, kann ich mir ein Studium leisten. Das ist das Argument beim BAföG, aber auch bei den Gebühren. Wir ersetzen das durch unsere Steuerkonzepte und werden das Geld dann umleiten.
Da ist natürlich dann auch die Frage, wenn es Studierenden finanzielle Entlastung bringt, kann es nicht trotzdem finanziell auch bedrohlich sein für das Studierendenwerk, wenn es gänzlich auf eine Finanzierung vom Staat angewiesen ist und zum Beispiel Kürzungen fürchten muss? Es gibt zum Beispiel eine Pressemitteilung der Studierendenwerke NRW aus dem Jahr 2019, die besagt, dass zwar Studierendenzahlen und Sozialbeiträge im Jahr 2018 den Höchststand erreicht haben, aber der allgemeine Zuschuss, den diese Studierendenwerke dann bekommen, auf einem sehr geringen Niveau ist, inflationsbedingt. Wie sehr muss denn, um die Frage nochmal zu wiederholen, ein Studierendenwerk fürchten, wirklich vom Staat gänzlich abhängig zu sein?
Also nach unserer Vorstellung würden wir natürlich eine Garantie aussprechen und entsprechend die Studierendenwerke, deren Arbeit wir ja auch schätzen, die machen ja sehr wertvolle Arbeit in vielerlei Hinsicht, entsprechend finanziell ausstatten. Aber damit würden sie auch unabhängiger von der Frage, wie viele Studierende per Zufall oder nicht Zufall an ihrer Hochschule, Universität sich befinden.
Ihre Partei fordert 250.000 bezahlbare Wohnungen pro Jahr. Studierende werden dabei nicht explizit genannt. Viele Studierende sind ja auch während der Pandemie in die Heimat oder zu ihren Eltern gezogen. Das Studierendenwerk Bielefeld rechnet aber, dass es ab dem nächsten Semester bei der Wohnungsvermietung wieder an seine Kapazitätsgrenzen kommt. Welche Bemühungen gibt es in Ihrer Partei für zusätzlichen Wohnraum für Studierende?
Also vorab, ich habe in dieser Legislaturperiode ein längeres Gespräch, eine Diskussion mit dem Studierendenwerk genau über das Thema auch gehabt. Ich war mir einig in der Problemanalyse. Wir wollen jetzt in Bielefeld auf der kommunalen Ebene die Kaserngelände, dass die Stadt diese sich sichert und dort dann Studierenden, aber auch anderen Wohnraum schaffen. Wir haben das Problem sehr wohl kommunalpolitisch im Blick.
Wenn das Studium für mehr Menschen möglich sein soll, wie Ihre Partei das fordert, und zum Beispiel Zulassungsbeschränkungen abgeschafft werden sollen, wie der NC zum Beispiel, wird es nicht, ehrlich gesagt, dann auch automatisch für alle schwieriger, einen Platz zu bekommen? Und wird das Finden eines Studienplatzes insgesamt dadurch schwieriger, wenn es für alle geöffnet ist?
Also das ist erstmal eine Vermutung, die müsste mal in der Praxis unter Beweis gestellt werden. Also ich kann Ihnen nur sagen, ich bin Jurist und ich hätte niemals das Interesse gehabt, Medizin oder Physik oder anderes zu studieren. Ich glaube, wir haben alle unsere Interessen und ich habe da großes Zutrauen, dass die Menschen, die ein Studium ergreifen wollen, sich schlau entscheiden und das machen, was ihnen liegt.
Ihre Partei spricht sich ja auch dafür aus, dass man schon mit dem Fachabitur an einer Universität studieren kann. Das geht ja aber schon an der FH, reicht das nicht?
Ja, über dieses Thema, da müssten Sie in der Tat, gebe ich zu, mit unserer Bildungspolitikerin, die das wesentlich betreut, nochmal näher diskutieren. Ich finde die Idee ganz interessant, habe jetzt aber offen gesagt dazu jetzt keine abschließende Meinung.
Dann gehen wir auch über zum nächsten großen Block. Das ist nämlich der Block ganz ums Klima. Die erste Frage direkt: Der Klimaschutz ist ja so ziemlich die Kernkompetenz der Grünen. Was sind für Sie die drei wichtigsten Forderungen, einmal in aller Kürze, im Klimaschutz, die Linke auch besser angehen kann als die Grünen?
Also erstmal hat Fridays for Future unserem Klimaprogramm ja den Gütesiegel besser als die Grünen gegeben. Fand ich interessant. Ja, erstens sofortiger Stopp Neubau Autobahnen, Bundesstraßen. Zweitens massiver Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Und drittens dann natürlich auch Änderungen beim Erneuerbaren Energiengesetz, damit die Großverbraucher endlich mal wirklich an die Kette gelegt werden. Denn nicht wir Kleinen im Alltag produzieren das Problem, sondern es sind die Großverbraucher.
Einen Punkt haben Sie schon genannt, den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. Über den wollen wir gleich nochmal in unserem letzten Block sprechen. Was mir in dem Wahlprogramm der Linken sehr aufgefallen ist, ist der eine Satz, dass das Programm für eine sozial gerechte und klimagerechte Gesellschaft auf Löhne setzt, die für ein gutes Leben reichen. Gute Löhne sind zwar fair, aber was macht gute Löhne genau klimagerecht?
Ja, was macht gute Löhne klimagerecht? Es ist so, wir haben ja jetzt das Problem, dass wenn wir nur eine CO2-Bepreisung haben, dann können sich das bestimmte Teile der Bevölkerung eventuell leisten, die nämlich über ein hohes Einkommen verfügen. Andere können sich das nicht leisten, für die wird das Autofahren extrem teuer, ohne dass wir ihnen aber den Ersatz des öffentlichen Nahverkehrs anbieten können. Und wir sind der Meinung, erst den Nahverkehr ausbauen, dann kann man über die Verkehrsmittelverteuerung nachdenken.
Ein anderer Punkt, wo Sie ja schon an die Verkehrsmittel genau rangehen wollen, ist das Tempolimit. Die Grünen setzen sich zum Beispiel für ein Tempolimit von 130 ein. In ihrem Wahlprogramm steht sogar ein Tempolimit von 120 auf Autobahnen und 80 auf Landstraßen. Wieso denkt Ihre Partei in dem Aspekt noch weiter oder noch radikaler?
Ja, weil uns bestimmte wissenschaftliche Aussagen überzeugt haben, dass das schon auch ökologisch etwas bringt. Zweitens, vom Verkehrsfluss her scheint uns das schlauer zu sein. Und das Dritte ist einfach, dass natürlich auch die Unfallgefahr deutlich gesenkt würde.
Generell natürlich, wenn die Geschwindigkeit niedriger wird. Wir gehen nochmal eine Ebene höher. Und zwar kann ja keine Partei mit ihren Plänen das Ziel von 1,5 Grad Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts halten. Ihre Partei erfüllt laut einer Studie der DIW Econ zwar hinter den Grünen noch die meisten Aspekte gut, zum Beispiel in der Energiepolitik, in der Landwirtschaft. Allerdings fällt die Auswertung zum Beispiel im Aspekt der internationalen Klimapolitik schlechter aus. Was sind denn Ihre Forderungen zur Klimaneutralität auf internationaler Ebene?
Ja, die nächste Ebene wäre ja die EU. Mhm. Und das heißt, wir müssten dringend eine Änderung sowohl der Landwirtschaftspolitik der EU, die ja nur den großen Landwirtschaftskonzernen, nenne ich sie mal, nutzt, machen. Dann müssen wir zu regionalen Kreisläufen. Auch da muss die Förderung der EU geändert werden. Und wir müssen in internationalen Verträgen darauf achten, dass wir mit den Vertragspartnerinnen und Partnern vereinbaren, dass dort Ökostandards eingehalten werden, da diese auch Interesse haben, mit uns Wirtschafts-, Handel und Ähnliches zu treiben, werden wir sicherlich dort auch nicht auf total verschlossene Türen treffen. Zumindest müssen wir das politisch versuchen.
Wir wollen weitergehen zu dem Themenblock, den wir eben schon ein kleines bisschen angerissen haben, den Themenblock zum kostenlosen ÖPNV. Ihre Partei fordert ja unter anderem die Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets und dass vor allem der ÖPNV, wie ich es gerade schon gesagt habe, schrittweise kostenlos werden soll. Erste Frage, der Plan Ihrer Partei zum kostenlosen ÖPNV, der hat drei Phasen. Jedes Jahr sollen dafür Investitionen im zweistelligen Milliardenbereich getätigt werden. In der ersten Phase sollen bereits alle SchülerInnen und Azubis kostenlos mit dem ÖPNV fahren können. Normalerweise werden bei solchen Ermäßigungen ja Studierende im gleichen Atemzug wie Azubis und SchülerInnen mitgenannt. Wieso hier nicht?
Ehrlich? Ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Ich muss auch etwas grinsen, weil den kostenfreien Nahverkehr gibt es nicht nur den Fahrscheinlosen. Das haben die Verkehrspolitikerinnen noch mit auf den Weg gegeben, da immer drauf zu achten. Mhm. Ich kann Ihnen das ehrlich nicht sagen, warum das da in dem ersten Schritt nicht enthalten ist. Wahrscheinlich, weil man von dem bisher bestehenden Semesterticket-Angeboten ausgeht und sagt, die Studierenden haben dann ja eh schon für den Nahverkehr im Ort und der Region die kostenfreie Nutzungsmöglichkeit.
Obwohl da natürlich auch kostenfrei relativ ist. Unser Semesterticket kostet gerade 320 Euro und davon gehen über 200 Euro an das NRW-Semesterticket und das OWL-Ticket. Gibt es da vielleicht Planungen, da dran zu gehen?
Das würde im Rahmen unserer Gesamtkonzeption natürlich auch sich ändern. Wir hätten dann ja sowieso keinen Beitrag mehr, da hatten wir ja eben drüber gesprochen.
Noch etwas, was in der ersten Phase geplant ist, dieses fahrscheinlosen ÖPNV, ist, dass 15 Großstädte mit der größten Feinstaubbelastung in den Genuss des fahrscheinfreien ÖPNVs kommen sollen. In Bielefeld gibt es laut eines Berichts aus dem letzten Jahr in 2019 85.000 EinpendlerInnen, die täglich die Straße nach Bielefeld und aus Bielefeld raus verstopfen. Die ist sogar im Vergleich zu einer Messung 5 Jahre davor um 13% gestiegen. Menschen auf dem Land sind generell mehr auf das Auto angewiesen, um in die Stadt zu gelangen und verursachen dann natürlich auch einen Großteil der Abgase. Wieso gibt es da nicht in einem ersten Schritt zuerst kostenlosen ÖPNV auf dem Land?
Ja, das wäre im Grunde konsequent. Wir können aber jetzt uns nicht erlauben, da zu sehr zu differenzieren. Wir haben aber, ich habe es am Anfang versucht darzustellen, natürlich die Verpflichtung, gerade auf dem Land den Nahverkehr so auszubauen, dass ich auch noch in der Nacht- oder Abendzeit einpendeln kann in die Stadt. Und wenn das existiert, dann bin ich auch der Meinung, dann machen wir denen auch das Autofahren teurer.
Vor allem würde mit einem fahrscheinfreien ÖPNV ihre Partei eher die entlasten, die sowieso schon auf Bus und Bahn angewiesen sind und diese auch schon nutzen. Die nehmen das natürlich mit Kusshand dann auch entgegen. Aber wie wollen sie genau AutofahrerInnen überzeugen, dann umzusteigen?
Ja, also zum einen müssen wir die Köpfe natürlich gewinnen. Das heißt, ohne Überzeugungsarbeit tut sich da gar nichts. Dann war ich ja noch in meiner Zeit in der Kommunalpolitik beteiligt, als wir diese Verkehrsströme ermittelt haben. Mhm. Und dazu wollen wir jetzt ja auch durch den Umbau des Jahnplatzes dazu beitragen, dass der nicht mehr als Durchgangsverkehr genutzt werden kann. Dann wird es ein bisschen unkomfortabler und dann wird sich der ein oder andere das überlegen, ob er das Auto noch nimmt. Dann werden wir die Park-and-Ride-Geschichten intensivieren. Das sind so alles so kleine Stellschrauben. Und ich sage mal, wir machen jetzt nicht ein Fingerschnipsen und alles ist da. Aber wir werden uns jetzt peu à peu diese Themen vornehmen. Und die Kommunalpolitik ist da ganz besonders gefragt.
Peu à peu ist auch ein guter Aspekt, denn perspektivisch fordert Ihre Partei, wenn wir auf dieser lokalen Ebene bleiben, speziell in Bielefeld, den Ausbau der Stadtbahn, eben perspektivisch in Kleinstädte wie zum Beispiel Enger, nach Spenge, nach Werther. Dort gäbe es allerdings sehr lange Überlandstrecken und in den Städten selbst nur ein sehr geringes Nachfragepotenzial. Wie rechtfertigt Ihre Partei denn diese Forderung, trotzdem solche Verlängerungen durchzuführen?
Es gab bis in die 1950er Jahre hinein die Kleinbahn nach Enger. Die wurde auch noch genutzt, bis man dann in diesen Autowahn verfiel und alle mussten ja ein Auto haben. Wenn wir jetzt die Weiche wieder umstellen und sagen, das kommt wieder, das Auto ist nicht mehr das alleinige und dominierende Verkehrsmittel, dazu würden wir auch die Straßenverkehrsordnung entsprechend ändern, dann sehen wir durchaus Potenzial auf dieser Strecke, die ja Jollenbeck dann streifen würde, nur mal als Beispiel. Und der Ausbau aller Stadtbahnlinien ist aus meiner Sicht eine sehr gute und attraktive Überlegung.
Gibt es denn aber nicht auch zum Beispiel effektivere Mittel? Sie haben eben schon Park-and-Ride-Plätze genannt. Das würde natürlich auch schon viele Menschen am Stadtrand abfangen. Oder generell, gibt es alternative Verkehrsmittelplanungen, die Sie auch vorantreiben wollen?
Ja, Fahrradschnellstraßen sind zum Beispiel ein Thema. Bin selber begeisterter Radfahrer und habe mir noch vor 1,5 Jahren ein neues, normales Fahrrad gekauft. Nutze es viel. Ich glaube, da geht eine ganze Menge. Das würde auch was für Wohlfühl und Gesundheit tun.
Einen ganz großen Punkt haben wir da aber noch gar nicht aufgemacht. Sie haben es eben schon richtig angesprochen. Natürlich ist das Ganze nicht kostenlos und dazu zählt eben auch die Wahrheit, dass die Verkehrsbetriebe Mobil hier in Bielefeld 2020 27 Millionen Euro Verlust gemacht haben. Das Ganze wird natürlich immer von den Stadtwerken ausgeglichen und dazu muss man sagen, dass im Jahr davor der Verlust nur ein wenig geringer war mit 23 Millionen Euro. Das heißt, das Ganze ist auf einem sehr hohen Niveau immer schon. Und dann kommt natürlich dazu, dass Erlöse aus Fahrscheinen fehlen würden. Aber Bus- und BusfahrerInnen und TechnikerInnen, die wollen ja auch fair bezahlt werden. Wie sollen die fehlenden Einnahmen aus Ticket- und Abo-Erlösen da kompensiert werden?
Ja, zum einen aus unserem Steuerkonzept, wo wir allerdings die Vermögenden auch mal zur Ader lassen werden. Es kommt zum zweiten aus einem Umstricken des Haushaltes im Verkehrsministerium. Wie gesagt, kein Neubau von Autobahnen, kein Neubau von Bundesstraßen. Das macht zig Billionen frei. Die verteilen wir nach unten in die kommunale Ebene, weil wir glauben, dass die Leute vor Ort viel besser wissen, an welcher Stelle der Stellschraube Verkehr gedreht werden muss.
Es klingt auf jeden Fall nach sehr viel Umverteilung auch und das zeigt sich auch an anderen Stellen, nämlich um diesen Block dann damit abzuschließen. Viele Rechnungen, zum Beispiel der Börsenzeitung, ergeben, dass BürgerInnen mit einem Einkommen von bis zu 50.000 Euro bis zu 1.000 Euro jährlich sparen würden, wenn ihre Planungen denn tatsächlich alle umgesetzt werden, was sogar mehr ist als bei den Grünen. Was hält denn trotzdem so viele Menschen ab, die Linke zu wählen?
Ja, das ist, wenn ich die Frage beantworten könnte, dann wäre ich für den Verkauf der Antwort wahrscheinlich Multimillionär. Ich kann es Ihnen nur so erklären, laienhaft, es hat was mit unserem Auftreten zu tun. Und damit, dass, glaube ich, insgesamt ein Misstrauen gegenüber Politik besteht, und da komme ich zu meinem Anfang wieder zurück, wir müssen lernen, wieder mehr zuzuhören und nicht irgendwelche Polit-Sprechblasen abzusondern. Die ärgern mich selber. Ich habe über 25 Jahre als Richter am Sozialgericht gearbeitet. Wer mich fragt, kriegt möglichst eine konkrete Antwort oder die Auskunft. Das kann ich Ihnen jetzt so schnell nicht beantworten.
Dann müssen wir tatsächlich noch einmal kurz auf die Wahlumfragen schauen. Die Linke pendelt da aktuell so zwischen 6% und 7%. Bei der letzten Wahl waren es noch über 9%. Sie sind bei der letzten Wahl über die Landesliste in den Bundestag gerückt, wenn ich das richtig gesehen habe. Haben Sie Bedenken, dass es dieses Mal durch ein mutmaßlich schlechteres landesweites Ergebnis nicht klappen könnte?
Ach, Bedenken nicht, das kann passieren. Dann bin ich wieder in meinem wunderbaren Beruf als Richter am Sozialgericht. Ich bin ja nur beurlaubt. Aber natürlich kämpfe ich darum. Vor allen Dingen kämpfe ich deshalb darum, weil ich noch ein paar Dinge erledigen will. Und für 4 Jahre habe ich auch noch etwas Saft auf dem Akku, um das zu verfolgen. Gucken wir mal.
Ganz kurz zum Abschluss dann noch 2 kurze Fragen. Nämlich einmal, Sie können das ja jetzt beantworten, denn Sie waren ja in den letzten 4 Jahren im Bundestag. Was würden Sie sagen, war in den letzten 4 Jahren von Ihrer Partei der größte Erfolg im Bundestag?
Ich glaube, das Thema Lobbyismus weiterverfolgt zu haben, weil das ist eine wirkliche Geißel der Politik, Einflussnahme von Lobbyisten, da haben wir nie locker gelassen und da haben wir dann auch irgendwann Verbündete gefunden. Aber die findet man nur, wenn man an einem Thema bleibt.
Und im Umkehrschluss dann Ihr größter Fehler oder der größte Fehler Ihrer Partei?
Ja, der bezieht sich vielleicht auf unser angeblich ungeklärtes Verhältnis zu Europa. Ich bin ja großer Europafreund und ich glaube, wir haben nicht deutlich genug gemacht, dass wir grundsätzlich Europa für richtig halten. Aber wir wollen Europa eine andere Richtung, eine sozialere Richtung geben und eine klimafreundliche Richtung. Und ich glaube, das hätten wir noch deutlicher nach vorne stellen müssen.